Wenn ich beschreiben müsste, was Autismus ist, dann würde ich sagen, Autismus ist eine andere Wahrnehmung der Welt.
Und gleichzeitig ist ein Hingucken und eine simple Frage, hey, alles okay mit dir, brauchst du mal eine Pause, ist so unfassbar viel wert und macht schon einen so riesen Unterschied. Und den Schritt können wir ja alle morgen im Klassenzimmer ein Stück weit schon gehen.
Kinder verhalten sich immer aus einem bestimmten Grund so, wie sie das tun. Und bei all dem, was schwierig und herausfordernd ist, bewahrt euch eure Weichheit und nehmt euch Zeit dafür, um diese Weichheit aufrechtzuerhalten. Weil das ist nicht einfach.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Ihr Kind kann ja nicht autistisch sein, sonst hätte es mir ja nicht in die Augen geschaut. Ein halbgarer Mythos über Kinder im Autismus-Spektrum, der meine heutige Gästin Sarah Weber seufzend mit den Augen rollen lässt. Sarah ist Sonderpädagogin und hat viele Jahre Berufserfahrung im Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum. 2022 hat sie sich dann endgültig genau auf dieses Gebiet spezialisiert und das Kompetenzzentrum Autis Plus gegründet. Dort bietet sie mit ihrem Team Beratung, Begleitung, Therapie und Schulungen rund um das Thema Autismus an. Ihre großen Ziele sind Aufklärung und vor allem wachsendes gesellschaftliches Verständnis für neurodivergente Kinder. Sarah, welches weitere Vorurteil über Kinder im Autismus-Spektrum kannst du absolut nicht mehr hören?
Ja, danke Saskia für die Einführung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Und ein weiteres Vorteil, abgesehen von dem, das Kind hat mich angeschaut, das kann nicht autistisch sein, finde ich auf jeden Fall ist, das Kind kann nicht autistisch sein, denn sie oder er sucht ja Körperkontakt zum Beispiel, das habe ich auch häufig. Oder auch sie, er, they möchte ja gerne Freundschaften haben oder in sozialen Gruppen sein. Also Menschen, die davon ausgehen, dass autistische Personen kein Sozialbedürfnis hätten. Das ist ein häufiges Vorurteil, was es gibt. Aber was zum Beispiel auch sehr häufig kommt, ist das Vorurteil der Empathielosigkeit. Also, dass autistische Menschen nicht in der Lage wären, Gefühle anderer Personen wahrzunehmen. Es mag Menschen im Spektrum geben, die mit auch der sogenannten affektiven Empathie, also dem Einschwingen, dem Fühlen der Emotionen anderer, ihre Herausforderungen haben. Und Studien zeigen schon, dass es da Unterschiede gibt. Und gleichzeitig heißt das aber eben nicht, dass autistische Menschen völlig empathielos sind und nicht auch wahrnehmen können, wie es jemand anderem geht und das nicht auch verstehen und einordnen können. Das ist lediglich kein so intuitiver Prozess wie vielleicht bei nicht autistischen Personen. Und auch hier haben wir naturgemäß ein Spektrum. Das heißt, es gibt Personen, denen fällt das deutlich leichter mit ausreichend Zeit und Reflexionsvermögen. Und es gibt Personen, denen fällt das sehr schwer. Und denen gelingt das vielleicht auch gar nicht oder nur sehr selten. Und da sind wir eben beim Autismus-Spektrum.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und hast du so eine Einordnung, in welchem Kontext dir so Vorurteile am meisten begegnen? Aus welcher Richtung diese am meisten kommen?
Ja, also ich denke, das hat sehr, sehr viel mit fehlendem Wissen zu tun, wenn Menschen solche Vorurteile äußern. Ich sage auch immer gerne, der Mensch ist Feind dessen, was er nicht versteht. Also das, wo wir das Gefühl haben, wir haben kein Verständnis dafür, wir können das nicht nachvollziehen, dann begegnen wir dem mit Ablehnung oder Abwehr. Und ich beobachte das insbesondere in Kontexten, die aus einer ganz bestimmten Perspektive auf das Thema Diagnosen blicken, wir aus der Pädagogik oder auch Therapie, haben vielleicht noch eher den systemischen Blick auf diese Diagnosen, dass das auch Konstrukte sind, die aus einem bestimmten Grund entstehen. Und ich erlebe häufig, gerade in bestimmten medizinischen Fachbereichen oder vielleicht auch bei Kinderärzten und Co., Vorurteile wie, ja, wenn das Kind mich ansieht, dann ist das nicht möglich. Meiner Ansicht nach liegt das unter anderem auch daran, dass häufig männliche Merkmale von Autismus bekannt sind, weil unsere Diagnosekriterien ja auch darauf basieren, größtenteils, wie sich eben männlicher Autismus äußert, wenn man das so sagen kann. Und darauf basierend eben ein ganz bestimmter Stereotyp des autistischen Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen entsteht, den insbesondere medizinisches Fachpersonal, was ja Kraft ihres Berufs sehr an diesen Richtlinien orientiert ist, ja, sich daran sehr orientiert und dann vielleicht auch schnell mal in einen Ausschluss geht.
Ja. Ja, definitiv was, was ich auch jüngst gerade erst mal wieder so erfahren habe. Ich habe ein mittlerweile ehemaliges Schulkind, das ich begleitet habe, Richtung Diagnostik beraten, also die Eltern Richtung Diagnostik beraten, und die kamen relativ enttäuscht direkt aus der ersten Äußerung bei der Kinderärztin wieder, meinten, ja, ach, die Kinderärztin ist da gar nicht so dafür, weil das Kind kann ja Rollenspiele spielen. Und dieses Kind konnte Rollenspiele spielen, können in gewissen Anführungszeichen, weil immer wenn ich diese Situation beobachtet habe, war das ausschließlich in einer 1-zu-1-Situation, nie Eigeninitiativ, sondern so nach Anweisung. Ne? Das Kind hat dann die Anweisung bekommen von der Freundin, von dem Freund, also du bist jetzt die Person und machst bitte das und das. Und in so einem Kontext konnte das Kind Rollenspiele, und das haben die Eltern bei diesem ersten Abklopfen dort bei der Kinderärztin so genannt, dass das Kind schon durchaus mal ein Rollenspiel spielt, und damit war sofort so dieser Weg erstmal so ein bisschen abgebügelt. Später ging er dann weiter, aber es ist dann wirklich auch ein Moment, den man erstmal verdauen muss, ne? Wenn man sich zu diesem Schritt entschließt und dann gleich so einen Dämpfer kriegt. Ich glaube, wir beide sind uns einig, ne? Wir können irgendwie gut kontern, gut erklären, was das Autismus-Spektrum so pauschal auf keinen Fall ist. Ich finde es deutlich schwieriger, gut zu umreißen und wirklich auch simpel auf den Punkt zu bringen, was es denn ist, oder?
Ja, das stimmt. Vor allem, weil Autismus so eine große Heterogenität mit sich bringt. Also wenn ich beschreiben müsste, was Autismus ist, dann würde ich sagen, Autismus ist eine andere Wahrnehmung der Welt, eine unterschiedliche Art, Reize zu verarbeiten, Informationen zu verarbeiten und dann dementsprechend natürlich auch die Welt zu sehen und sich entsprechend zu verhalten. Das klingt jetzt sehr allgemein erstmal, so als neurologische Grundlage sozusagen. Da gibt es ja auch verschiedenste Theorien zu. Es ist also ein anderer Neurotyp. Autismus ist aber auch oder kann auch sein, je nach Ausprägung der Merkmale, eine unsichtbare Behinderung. Und dementsprechend können Menschen eben durchaus auch durch Autismus behindert sein oder behindert werden, und insbesondere natürlich dadurch, wie die Umwelt auf autistische Merkmale reagiert oder eingestellt ist. Und per Definition ist Autismus ja eine neurologische Entwicklungsstörung. Da haben wir wieder diesen schönen Störungsbegriff, der medizinisch einfach sehr etabliert ist. Ich finde, es ist immer die Frage, wie man das bewertet. Man kann natürlich sagen, ich störe mich daran sehr, und wir verwenden den Begriff nicht. Man kann auch sagen, ich lasse das in dem Kontext, wo er herkommt, nämlich in der Medizin, und da hat er seinen Nutzen und dann seine Daseinsberechtigung, und außerhalb dessen verwende ich ihn nicht. Also ich denke, das ist eine Frage der Perspektive darauf. Autismus ist eine andere Wahrnehmung, ein anderer Neurotyp, der mit sehr vielen Besonderheiten einhergehen kann, insbesondere in der Reizwahrnehmung und Verarbeitung im Bereich der sozialen Interaktion, soziales Interesse, Kommunikationsform und auch Routinen, Ritualen, Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit. Also da gibt es ganz, ganz viele Merkmale, die so zum Autismus-Spektrum dazugehören. Klar, die natürlich sicherlich auch bei anderen Diagnosen mal mehr oder weniger vorkommen. Das macht es sicherlich auch in der Differentialdiagnostik immer wieder herausfordernd, auch wenn ich jetzt nicht aus dem diagnostischen Bereich komme. Und gleichzeitig haben wir schon relativ klare Kriterien dafür, was Autismus ist und was nicht. Und die wiederum bedürfen vielleicht an der einen oder anderen Stelle meiner Ansicht nach auch Überarbeitung, gerade in Bezug auf Autismus bei Frauen. Und da lege ich ganz große Hoffnung in die ICD-11, zumindest was diesen Aspekt angeht.
Da kommen wir gleich nochmal zu, gerade zu der, zu den Aspekten der weiblichen Diagnostik. Ein Anliegen, das ich sehr, sehr fühle und teile. Du arbeitest ja auch regelmäßig mit Familien und Kindern zusammen. Wie erklärst du einem Kind, oder was würdest du empfehlen, wie man einem Kind gut erklären kann, was da mit dem eigenen Kopf los ist, wie das eigene Gehirn so funktioniert?
Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen aufs Alter an und auf die Voraussetzungen, die das Kind so mitbringt. Also ist sicherlich kein Goldweg dafür. Ich finde, ein wichtiges Kriterium ist, fühlt sich das für das nahe Umfeld des Kindes richtig an, was ich da während dieser Aufklärung tue, oder habe ich das Gefühl, dass es irgendwie mir aufgezwungen wurde, wie ich das jetzt zu machen habe und eigentlich entspricht mir das gar nicht. Ich glaube, das ist was, worauf man achten darf, weil Eltern auch ExpertInnen für ihre Kinder sind und eben durchaus da das auch einschätzen können und dürfen, meiner Ansicht nach. Ich würde dazu raten, Autismus als eine andere Art der Wahrnehmung zu beschreiben. Also wie man die Welt sieht, ist unterschiedlich. Jeder Mensch sieht die Welt auf eine andere Art und Weise. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die vielleicht die Welt noch ein bisschen anderer sehen oder noch ein bisschen mehr anders sehen als andere in der Umgebung und die zum Beispiel Geräusche ganz laut wahrnehmen, als hätten sie große Ohren, größer als alle anderen, die zum Beispiel auf Licht sehr empfindlich reagieren können oder die manchmal nicht sofort verstehen, was gemeint ist, wenn man in einem Gespräch ist. Und ich würde das wirklich versuchen, auf eine wertschätzende Weise, auf eine neutrale Weise auch zu erklären, die jetzt weder Autismus euphemisiert und sagt, das ist die Superkraft schlechthin, ja, weil das finde ich auch wiederum eine falsche Darstellung. Gleichzeitig würde ich aber auch davon absehen, zu sagen, das ist eine Krankheit oder eine Störung in dem Kontext, sondern ich würde wirklich lediglich darauf gehen, dass es da Unterschiede gibt, dass das manche Dinge erschweren kann, dass sie aber gleichzeitig auch bestimmte Stärken mit sich bringen, vielleicht besonders feine Antennen haben, die Schätze zu finden, die andere vielleicht übersehen in der Welt, ne? Und dass es da einfach unterschiedliche Gehirne gibt und dass das auch gut ist. Und es gibt ja auch diese schöne Metapher mit der PlayStation und der Xbox. Ne? Also nur weil ein PlayStation-Spiel nicht in die Xbox passt und umgekehrt, heißt das nicht, dass eine von beiden falsch ist. Und sehr schön finde ich auch die Metapher von, stell dir vor, du spielst ein Computerspiel und viele autistische Kinder mögen Computerspiele sehr. Und wenn dann zum Beispiel das eigene Spiel quasi auf harter Modus gestellt ist, also auf sehr, sehr schwer und alle anderen sagen dir aber, nee, du bist im einfachen Modus und wir alle sind auch im einfachen Modus. Und ich finde, das beschreibt ganz gut dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, was viele Kinder dann auch empfinden. Ne? Was ist vielleicht falsch mit mir oder warum bin ich so anders? Dazu kommt dann noch der erschwerte Zugang zu den eigenen Emotionen, den auch viele im Spektrum haben. Und das ergibt natürlich ein individuelles Bild, was je nach Ausprägung auch mit viel Leidensdruck einhergehen kann. Und ich finde das total wichtig, dass man Kinder über Autismus aufklärt. Und ich finde es auch wichtig, dass man das früh tut, wenn man weiß, dass das vorliegt, damit sich das in die Identität integrieren kann. Denn Autismus ist größtenteils genetisch bedingt, soweit wir das zumindest wissen zum aktuellen Stand. Und deswegen, ich sage immer, was man nicht ändern kann, kann man genauso gut in seine Identität integrieren und sollten wir auch integrieren, weil es nichts Schlimmes ist, sondern das ist einfach ein anderer Neurotyp. Das gehört dann zu einem dazu und das darf da sein. Und ich finde, diese Haltung sollte hinter der Vermittlung stehen.
Ja, vielen Dank. Also was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, dass man vor allen Dingen beschreibend vorgeht, ganz nah an der Wirklichkeit und der Erlebniswelt der Kinder dran ist. Und wenn man so auf Bilder und Metaphern zurückgreift, die möglichst nah so am Kind zu halten, gerade das mit den Computerspielen, kann ich aus eigener familiärer Erfahrung sehr gut einordnen. Und tatsächlich sind wir hier auch immer wieder beim Thema Pokémon, wenn es um bestimmte Merkmale geht oder wie man trainiert. Und deswegen kann ich das sehr, sehr fühlen. Und du hast es eben schon.
Pokémon ist auch oft ein Thema bei uns. Also in den Online-Therapien. Ich habe auch ein Mädchen, das gerne Pokémon mag. Und da verknüpfen wir manchmal das Vokabellernen mit Pokémon.
Ja, das ist, finde ich, so, so wichtig, ne? Dass man da eben ganz, ganz konkret anknüpft, damit die Kinder einfach sich da schnell wiederfinden und auch gut mit dem Thema connecten können. Das ist ja nicht immer so ganz einfach in diesem Spektrum. Und du hast es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, dass und sagst es auch selber auf deiner Seite, dass selbst Fachwissen über Autismus teilweise so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert stammt, ein bisschen verstaubt ist. Und was genau meinst du damit? An wen richtest du das? Welche Bereiche kommen dir dabei in den Sinn?
Ja, ich glaube, die Autismusfachwelt erlebt gerade einen ganz großen Diskurs und auch durchaus eine Veränderung. Social Media spielt da sicherlich eine Rolle, andere Prozesse und Faktoren bestimmt auch. Und ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt von dem alten und dem neuen Wissen reden würde, sondern ich glaube, da passieren einfach gerade ganz viele Veränderungen und es tun sich ganz viele Fragen auch auf. Ne? So, ist das noch Autismus? Ist das auch Autismus? Welche Merkmale gehören da jetzt dazu und welche nicht mehr? Und ich glaube, die Diagnose erlebt gerade einen ganz interessanten Prozess. Ich versuche den gar nicht so zu bewerten, sondern ich versuche den eher aus einer beobachtenden Perspektive wahrzunehmen. Was ich aber schon häufig sehe, ist, dass insbesondere weiblicher Autismus oft sehr häufig missverstanden wird, gerade auch in Bezug auf andere Diagnosen. Also weibliche Autistinnen sind zum Beispiel häufiger, das ist jetzt eine Durchschnittstendenz, ne? Beobachtend, eher zurückhaltend, schüchtern vielleicht auch, haben vielleicht auch sozial- und geschlechtsangepasste Interessen, die irgendwie erstmal so auf den ersten Blick nicht wirklich auffällig erscheinen. Ne? Und dann kriegen die häufiger Diagnosen wie selektiver Mutismus, weil zum Beispiel Sprechen in der Öffentlichkeit schwierig ist oder in der Schule schwierig ist, oder Diagnosen wie Angststörungen und Depressionen, die wiederum aber eigentlich die Folge sind der autistischen anderen Wahrnehmung. Und das führt natürlich dann auch im schlechtesten Fall zu nicht hilfreichen oder vielleicht sogar schädlichen Ansätzen der Behandlung dieser komorbiden Symptome, also dieser Merkmale wie Angststörung oder Depression, die aber vielleicht einfach ein Resultat aus der anderen Wahrnehmung sind. Und das hilft dann im Zweifelsfall halt nicht, sondern macht es vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle eher schlimmer, je nachdem, an wen ich da auch gerate. Und ich finde das total wichtig, dass wir da ein bisschen unseren Horizont öffnen, gerade autistische Personen, die mit einer hohen Kognition ausgestattet sind oder eben durchschnittliche oder überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten mitbringen, maskieren häufig ihre Merkmale in der Öffentlichkeit. Das haben wir mittlerweile in der ICD-11 auch drinstehen, dass das insbesondere auch Mädchen und Frauen betrifft, sich sozial anzupassen. Und das ist durchaus möglich. Also es geht gar nicht darum, dass ich dazu nicht in der Lage bin als autistische Person. Es geht darum zu fragen, wie viel Kraft und Ressourcen kostet es mich, das zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was in vielen Fachbereichen noch nicht so angekommen ist, gerade auch medizinisch. Nur weil ich jemandem bei einem Arzttermin in die Augen schauen kann und ein wechselseitiges Gespräch aufrechterhalten kann und vielleicht auch ein vermeintlich natürliches Mimikspiel aufrechterhalten kann, heißt das eben nicht, dass mich das nicht anstrengt und dass ich das immer intuitiv kann. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Unterschiede, dass das eben Ressourcen kostet, das zu tun. Und gerade bei dieser Personengruppe, Mädchen und Frauen mit hohem Intellekt, aber durchaus auch Jungen mit hohem Intellekt, wird das, glaube ich, ganz häufig missverstanden und dann fehlgedeutet in andere Richtungen. Und was ich hier ganz besonders stark erlebe, ist die Beschuldigung von Eltern. Und das ist ein ganz systematischer Prozess, den ich da wahrnehme und den ich hochgradig problematisch finde, weil der nichts Positives erzeugt. Also selbst wenn auf Elternseiten irgendeine Schuld an dieser Entwicklung liegen würde, was in der Regel nicht der Fall ist, ja, natürlich beeinflusst man das Verhalten seines Kindes immer, das ist logisch. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir da niemals so einseitige Ursachenzuschreibungen treffen sollten. Und selbst wenn das so wäre, dann würde diese Beschuldigung in keinster Form irgendwie weiterhelfen. Also das ist immer was ich nicht so ganz verstehe, warum das so häufig passiert. Also ich kann es mir erklären, aber ich kann nicht verstehen, wie man das ausführen kann als Fachperson.
Vor allen Dingen auch über so viele Zeit hinweg sozusagen, also dass da so wenig Veränderung reinkommt, obwohl ja doch auch, so wie du gesagt hast, durchaus erweiterte Erkenntnisse so langsam ihren Einzug finden. Ne? Und wenn ich jetzt das, was du gesagt hast, irgendwie so auf den Punkt bringen wollte, dann würde ich sagen, ist für dich Diagnostik oder die Veränderung in der Diagnostik vor allen Dingen Haltung und Horizont/Wissenserweiterung. Das sind so zwei ganz große Punkte, die sich da bewegen dürfen, ne? Dass einfach mehr Wissen, genaueres Hinschauen, ein erweitertes Verständnis von dem, was alles Autismus sein kann und wo er sich versteckt, und gleichzeitig auch diese Haltung mit, okay, ich guck auch wirklich genauer hin. Ich bügel das nicht gleich an der ersten Stelle irgendwie ab.
Hm. Ja, es bleibt spannend, sagen wir es mal so. Also ich bin vor allem jemand, der dafür steht, Dinge mehr perspektivisch zu betrachten und aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf zu gucken. Und ich finde das sowohl schwierig, wenn man sagt, das kann kein Autismus sein, das Kind hat mich angeschaut, das halte ich für eine einseitige Perspektive. Genauso fände ich es einseitig zu sagen, jeder, der davon überzeugt ist, autistisch zu sein, ist es auch zwangsläufig. Und ich finde, da braucht es einfach einen differenzierten Blick. Das hat natürlich auch Systemgründe, warum das zum Teil nicht geht, ne? Personalmangel in medizinischen Bereichen und sicherlich auch noch andere Gründe. Gesellschaftliche Einflüsse würde ich da jetzt auch mal nicht so ganz ausnehmen, die ganze Thematik sicherlich auch noch mal mit beeinflussen, um das jetzt mal so offen zu lassen. Und ja, deswegen, also wir brauchen sicherlich mehr Wissen, mehr modernes Wissen über Autismus, mehr perspektivisches Wissen und auch eine Offenheit für den Prozess, der da kommt. Ein bisschen weniger Engstirnigkeit, ein bisschen weniger, aber ich habe recht, sondern eher ein, schauen wir doch mal, was da noch kommt und wie sich das entwickelt. Das darf sich verändern. Diagnosen sind auch Konstrukte, die sind ja nicht unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen.
Ja, absolut. Wenn wir über noch ein bisschen Entwicklungspotenzial sprechen in solchen Bereichen, würde ich auf einen Bereich schauen, in dem das auch noch ganz doll so ist, nämlich auf das Schulsystem. Findest du, unsere Schulen sind ein guter Ort für Kinder im Autismus-Spektrum?
Das ist eine sehr pauschale Frage. Also ich würde sagen, dass unser Bildungssystem definitiv an sehr, sehr vielen Stellen Überholungs- und Entwicklungsbedarf hat. Und wir sehen an der Anzahl schulabsenter Kinder im Autismus-Spektrum, und das betrifft gut die Hälfte. Also Studien international zeigen 40-50% Schulabsentismus.
Wahnsinn.
Bei autistischen Kindern und Jugendlichen. Sehen wir, dass das keine Einzelfälle sind, sondern ein systematisches Problem oder ein systembedingtes Problem, dass autistische Kinder es in der Schule, so wie sie hier gestaltet wird, in großen Teilen nur sehr, sehr schwer aushalten und ertragen. Und wenn ich jetzt eine pauschale Antwort geben müsste, würde ich sagen, der Großteil der Schulen ist vermutlich nicht geeignet für autistische Kinder und ihre Bedarfe. Und da gibt es aber trotzdem viele Veränderungspotenziale, die auch alle, also manche sind vielleicht schwer umzusetzen, aber andere sind auch ganz einfach umzusetzen. Und ich glaube, da geht es vor allem um Wissen.
Ja, genau.
Was ganz einfach umzusetzen wäre, ist zum Beispiel, dass man mal in allen Klassen Kopfhörer zur Verfügung stellt für Schallschutz oder Gummibänder, die man zwischen die Stuhlbeine klemmt, Wackelkissen, Sichtschutz. Das sind so Sachen, wenn ich das natürlich nur dem autistischen Kind gebe und sage, hier ist dein Kopfhörer und dein Sichtschutz, dann fühle ich mich als autistisches Kind verständlicherweise exkludiert und exponiert. Und jetzt bin ich hier derjenige, der irgendwie was anderes kriegt als die anderen. Das erzeugt entweder Abwehr oder Neid. Deswegen ist es so wichtig, dass man das für die ganze Gruppe zur Verfügung stellt und auch zeigt, hey, dass wir uns regulieren wollen. Das ist ganz normal und das ist total okay. Und manche nehmen sich das halt öfter als andere. Und ich glaube, das ist schon mal eine Maßnahme, die relativ schnell gehen würde.
Mhm.
Und dann aber auch noch mal das Thema Ausbildung und Wissen. Also es würde ja schon sehr, sehr viel Positives, denke ich, bewirken, wenn alle Lehrkräfte autismus-spezifische Weiterbildungen besucht hätten, zumindest mal kurz, die eben auch den aktuellen Wissensstand vermitteln und die zum Beispiel auch zeigen, Timetimer und Teachpläne helfen eben nicht jedem Kind im Spektrum unbedingt weiter. Und das ist auch ein Vorurteil, was ich häufig habe.
Ja, das ist tatsächlich, denke ich mir auch immer wieder, das könnte eigentlich wirklich schon Teil der wirklich Erstausbildung sein, ne? Also nicht nur so ein Add-on für später, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe unserer Berufslaufbahn autistischen Kindern begegnen, ist bei 100%, würde ich sagen. Und das betrifft auch viele andere neurodivergente Formen. Und darum finde ich so schade, dass das wirklich kaum in irgendeiner Form in der Ausbildung vorkommt. Vielleicht, wenn man irgendwie jemanden da vor sich sitzen hat in der Ausbildung, der oder die damit Berührungspunkte schon hatte, sich da auskennt oder selber ein Interesse daran hat, dieses Thema weiter zu vermitteln. Aber sonst ist es nicht da. Und ich habe jetzt gerade wieder auch gelesen, und es ist was, wofür ich selber ja so stehe, Haltung/Wissen vor Handlung. Ist das was, wo du im Kontext Lehrkräfte mitgehen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Haltung macht unglaublich viel aus. Fast sogar noch mehr als das Wissen, würde ich sagen, weil autismus-spezifisches Wissen ist sicherlich hilfreich. Aber wenn ich mit der Haltung reingehe, dieses Kind will mich nicht provozieren. Es will mich auch nicht hinters Licht führen oder irgendwie hier absichtlich Chaos erzeugen. Also ganz oft unterstellen wir Kindern bewusste Intentionen hinter ihrem Handeln, wo in der Regel eigentlich der Wunsch nach einer bestimmten Bedürfnisbefriedigung dahinter steckt. Also mir ist es vielleicht zu laut hier oder ich kann aber nicht gut in Gruppen arbeiten. Das überfordert mich, diese vielen wechselseitigen Aussagen und Kontakte, die da auf mich zukommen. Oder ich habe zu Hause ein ganz großes Problem und ich habe keinen Ort, wo ich das angemessen zeigen kann und keine Strategien, um es angemessen zu zeigen. Und dann müssen die Emotionen aber ja trotzdem irgendwie raus und gezeigt werden. Und ich glaube, wir hätten schon sehr viel Veränderung im Bildungssystem, wenn wir mit der Haltung an Kinder herangetreten würden, dass die ihr Bestes geben, wenn sie können und dass die schon tun, was ihnen möglich ist und dass das dieses Provozieren und dieses Absichtsvolle, was wir Kindern häufig unterstellen, dass das gar nicht so häufig vorkommt, wie man das im Alltag vielleicht denkt. Und ich glaube, das ist aber oft auch ein Schutzmechanismus von Lehrkräften, das zu tun. Einfach auch aus der Hilflosigkeit heraus, was mache ich jetzt damit? Also ich verstehe das auch, wenn ich mir vorstelle, ich hätte 2, 3 Kinder mit Neurodivergenz in der Klasse und die sprengen mir regelmäßig meinen Unterricht mit 30 Schülerinnen und Schülern, dann wäre ich auch überfordert. Also das ist natürlich auch, das ist einer von diesen Punkten, die wir nicht so leicht verändern können, ne? Dieses Grundlegende im Bildungssystem. Und gleichzeitig müssen wir eigentlich genau uns dafür einsetzen. Ne?
Gerade dieser Punkt ist ja was auch mir ganz oft begegnet. Nur dieses, ja, aber ich kann ja gar nichts machen. Die Ressourcen stimmen nicht, die personellen Zustände stimmen nicht, die Ausbildung stimmt nicht. Und da bin ich komplett dabei und auch sehr, sehr engagiert darin, darauf aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig kann ich als selbst autistischer Mensch, der das in Schuljahren noch nicht wusste, trotzdem sagen, das Allerwertvollste erstmal, und da sind wir bei Haltung und auch Zuwendung und der Idee von Bedürfnissen, das Allerwichtigste war nicht, dass mir sofort immer das Richtige angeboten wurde, dass sofort jemand Lösungen für mich parat hatte oder gutes Material oder Hilfsmittel oder was auch immer. Das Wichtigste war erstmal, dass diese Person, so wie du es gerade auch gesagt hast, nicht sofort was Schlechtes von mir gedacht hat, nicht sofort gedacht hat, oh, die schon wieder und schon wieder fällt sie vom Stuhl und schon wieder quasselt sie dazwischen und schon wieder hat sie was nicht mitgekriegt und hat wohl keinen Bock auf Schule, was auch immer. All diese Dinge sind mir begegnet und dann gab es ein paar Lichtgestalten, ein paar Lehrkräfte, an die ich mich wahnsinnig gerne sehr, sehr dankbar erinnere, die nicht immer schon wussten, was zu tun ist und die auch nicht, glaube ich, eine Ahnung hatten, was da so dahinter stecken könnte am Ende, aber die sich hingehockt haben und gesagt haben, hey, alles okay bei dir? Wie geht's dir? Die ein ehrliches Interesse an mir gezeigt haben, die nicht sofort verurteilt haben, die mir zugehört haben und die das gemacht haben, was in dem damaligen Rahmen irgendwie an Wissen da war oder an Möglichkeiten da war. Und das hat so, so viel schon ausgemacht und deswegen auch immer wieder so mein Appell an Lehrkräfte, wenn man so das Gefühl hat, hier stimmt ja überhaupt nichts, ich kann gar nichts machen, ich bin so ohnmächtig, weil die Ressourcen nicht da sind. Ja, und gleichzeitig ist ein Hingucken und eine simple Frage, hey, alles okay mit dir, brauchst du mal eine Pause, ist so unfassbar viel wert und macht schon einen so riesen Unterschied. Und den Schritt können wir ja alle morgen im Klassenzimmer ein Stück weit schon gehen.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und ich meine, selbst wenn dann ein autistisches Kind auf diese Frage vielleicht nicht antwortet oder nicht antworten kann oder auch nicht euch dafür Wertschätzung entgegenbringt, dass das gefragt wurde, das kommt trotzdem an. Ja. Und das macht einen großen Unterschied. Also wenn ich einen Appell formulieren dürfte, dann wäre das,
sehr gern.
Bleibt weich. Das ist, wir haben so viel Härte in der Welt und Kinder verhalten sich immer aus einem bestimmten Grund so, wie sie das tun. Und bei all dem, was schwierig und herausfordernd ist, bewahrt euch eure Weichheit und nehmt euch Zeit dafür, um diese Weichheit aufrechtzuerhalten. Weil das ist nicht einfach häufig. Und gleichzeitig ist es genau das, was wir brauchen und was auch neurodivergente Kinder in der Schule brauchen.
Das ist ein richtig guter Satz. Den nehme ich mir direkt morgen mit. Das ist schön. Zum Schluss gehen wir noch mal ein bisschen in das Feld, in dem du auch sehr viel unterwegs bist. Verabschiedet euch vom vermeintlich Selbstverständlichen. Inwiefern beschreibt für dich dieses Zitat einen familiären Alltag mit einem Kind im Autismus-Spektrum?
ziemlich gut. Sehr schön ausgesucht.
Hat meine Therapeutin uns gesagt. Ja, also unsere Familientherapeutin. Und das war, der Satz hat so viel gemacht für mich. Deswegen wollte ich ihn hier unbedingt platzieren.
Der passt wirklich sehr gut. Also ich glaube, wir haben ganz häufig von außen, wenn wir auf so eine Familie, die ja ein System ist, ich bin gerade in systemischer Weiterbildung, komme gerade aus dieser Sitzung, deswegen ist das für mich gerade noch so präsent. Wenn wir von außen auf so eine Familie schauen, dann sehen wir häufig das, was nicht funktioniert. Und das scheint uns von außen komisch zu sein, dass das nicht funktioniert manchmal. Also es scheint doch selbstverständlich, dass jemand duschen kann, wann er duschen gehen möchte oder essen kann, wann er essen möchte oder es doch schafft zu sagen, warum etwas ein Problem darstellt. Das sind Sachen, die wir aus nicht autistischer Sicht vielleicht als Selbstverständlichkeiten ansehen, die so selbstverständlich aber eben gar nicht sind. Und dass ich finde, was damit auch so mitschwingt, ist so dieses so und so hat es zu sein. Das ist das richtige Familienbild. Genau so muss eine Familie funktionieren oder zumindest in diesem Spektrum muss eine Familie funktionieren. Das darf vielleicht mal vom Ideal 5% links und rechts abweichen, aber in diesem Spektrum habe ich doch zu sein, damit es richtig ist, damit ich eine gute Mutter oder ein guter Vater bin. Hier hat es zu sein, damit mein Kind mich ernst nehmen kann, damit ich von außen nicht als falsch bewertet werde oder dass ich nicht erziehen kann. Also dieses falsche Erziehungsparadigma haben wir ja in den 60er, 70er Jahren Gott sei Dank etwas begraben im Autismus-Kontext, dass es zumindest dadurch hervorgerufen wird. Aber Eltern sind immer noch ganz häufig konfrontiert mit diesen Vorwürfen und internalisieren die natürlich auch. Ne? Und das für andere Menschen mag es selbstverständlich sein, dass man alle 2 Tage duschen kann. Aber für das eigene Kind muss das nicht sein und es ist völlig okay. Es ist egal, was in anderen Familien passiert. Es muss für das eigene System funktionieren. Und das klingt natürlich jetzt einfacher gesagt als getan, aber ich möchte es trotzdem aus fachlicher Perspektive nochmal einbringen. Der Vergleich mit anderen, das ist der größte Schmerz, den wir uns antun können. Ja. Und der bringt uns in keinster Form weiter. Und ich rate Eltern wirklich auch immer, schauen Sie, was für Ihr System funktioniert. Was zu Hause das ist, was es braucht. Und wenn das bedeutet, ich esse 3-mal am Tag Wassereis auf der Toilette, dann ist das so. Oder ich schaffe es nur unter die Dusche, wenn ich vorher 2 Videos geguckt habe und mich unter der Decke für 10 Minuten verkrochen habe und danach brauche ich meine 5 Kuscheltiere auf dem Sofa und dann ist das so. Das ist anstrengend. Ne? Gerade für autistische Menschen sind solche Alltagsroutinen sensorisch und emotional extrem herausfordernd und das ist eine andere Realität einfach, eine andere Art von Intensität, die da erlebt wird. Und wer so intensiv wahrnimmt, der braucht auch mehr Regeneration. Das ist eigentlich ganz logisch. Ne? Also was uns manchmal so selbstverständlich erscheint, das ist es einfach nicht. Und es kommt immer auch drauf an, wer stellt diese Frage, für wen ist es selbstverständlich? Auch das ist nur ein Konstrukt letztlich.
Ne? Ja. Total. Du hattest gerade so einen wunderschönen Satz für Lehrkräfte, bleibt weich. Hast du so einen prägnanten Satz auch für Eltern, den du quasi eigentlich allen Eltern, die autistische Kinder begleiten, anbieten kannst?
Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, ob ich das auch wieder so einen Satz hinbekomme. Ich glaube, ich habe so ein paar Appelle im Kopf, vielleicht äußere ich die einfach mal nacheinander so ein bisschen. Bleibt bei euch und eurem Familiensystem. Was die anderen machen, das ist egal für uns, weil unsere Realität auch eine andere ist. Ja. Und niemand lebt unser Leben, niemand weiß, was hier hinter geschlossener Tür so passiert. Und das ist auch okay, das muss auch keiner wissen. Was heißt, das muss keiner wissen, aber das darf uns gehören und das dürfen wir so gestalten, wie wir das für richtig halten. Ja, und vielleicht auch dieses, also ein wichtiger Satz ist, glaube ich, auch, weil ganz, ganz oft, und das erlebe ich wirklich hochpräsent, dieses Schuldthema so da ist. Du bist nicht schuld. Ihr seid nicht schuld an Autismus. Weil das häufig etwas ist, was mitschwingt, und das soll nicht Autismus als was Schlimmes darstellen. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem oft ein Schock, wenn die Diagnose kommt. Und das ist auch nicht unbedingt unbelastend für ein Familiensystem, je nachdem, wie man das auch aufgreift. Ne? Und wenn die Dinge mal nicht so funktionieren, es ist viel weniger von Erziehungsverhalten beeinflusst, als wir manchmal denken. Da spielen so viele andere Komponenten noch mit ein. Deswegen, wenn andere euch auf das Erziehungsverhalten reduzieren, dann dürft ihr für euch einstehen. Ihr dürft dieser Stimme im Kopf glauben, die sagt, das stimmt doch gar nicht. Das glaubt eurer inneren Stimme. Vielleicht ist das ein guter Satz. Ja.
Den kann ich, glaube ich, als Mutter neurodivergenter Kinder genau so unterschreiben. Der ist absolut wichtig. Und ein Satz, den ich auch noch wirklich gut fand, der mir gerade eingefallen ist, war, denken Sie immer daran, Sie spielen im Team von Ihrem Kind. Und gerade ich als irgendwie ja sozialisierte People-Pleaserin war wirklich arg in der Bredouille, als mein Kind damals irgendwie nicht diesen komischen gesellschaftlichen Erwartungen entsprochen hat. Und das habe ich zu hören bekommen. Und dann wirklich bei meinem Kind zu bleiben und nicht zu sagen, ja, nein, Entschuldigung, und oder versuchen, mein Kind in irgendeinen Rahmen zu pressen, damit wir nicht in irgendeiner Art und Weise Kommentare bekommen oder so. Das war ein ganz großer Entwicklungsweg, ein harter und nicht leichter. Aber ich habe auch heute immer noch so diese Weichensetzung. Denken Sie dran, Sie spielen im Team von Ihrem Kind. Für das sind Sie da. Ja. Und das ist manchmal nicht so leicht, aber tatsächlich immer, also ist einfach eine gute Richtung, in die man gucken kann, finde ich.
Total. Und man darf sich natürlich von außen Perspektiven holen. Ja? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie wenn man auf einer schönen, grünen, saftigen Wiese liegt und in den Himmel schaut und da ziehen so schöne Wolken vorbei. Und manche von diesen Wolken, die möchte ich vielleicht zu mir runterholen und mir die ein bisschen näher anschauen und in mein Wolkenkörbchen legen. Und andere lasse ich einfach vorbeiziehen. Und das können genauso Sätze sein wie, der ist nicht autistisch, der kann ja Blickkontakt halten. Ja. So, das ist zum Beispiel eine Wolke, die ich vorbeiziehen lassen würde. Oh. Ja, das Sushi-Plättchen im Sushi-Restaurant, das ich mir nicht auf den Teller nehme. Das, man darf Dinge auch ablehnen, die andere an einen herantragen. Ja,
das ist für mich auch nochmal wichtig zu hören. Und da kann man, finde ich, irgendwie gar nicht oft genug hören, so im Alltag. Sarah, dieser Podcast heißt Ein Kopf voll Gold, und darum darfst du jetzt am Ende nochmal den Scheinwerfer auf das Gold von Kindern im Autismus-Spektrum richten. Wie würdest du den folgenden Satz beenden? Eine der besonderen Stärken von Kindern im Autismus-Spektrum ist,
es sich unheimlich intensiv mit Themen zu beschäftigen, auszukennen, die Details zu sehen, die andere Menschen übersehen, das Schöne und Begeisterungswerte im Alltag zu betrachten, wo andere nur immer den Blick nach vorne richten.
Das sind doch wunderbare Schlussworte. Ich danke dir sehr, dass du da warst und dabei warst und uns einen so fundierten und liebevollen Rundumblick gegeben hast. Wer jetzt noch mehr über Sarah wissen möchte und über ihre Arbeit und ihr wertvolles Tun, findet alles Wichtige dazu in den Shownotes. Vielen lieben Dank, und an alle Zuhörenden, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen. Und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.